Ich lese den Predigttext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Leute entlasse. Und als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört zu beten. Am Abend war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt, als es von den Wellen hart bedrängt wurde, denn der Wind stand ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen: Seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber entgegnete ihm: Herr, wenn du es bist, so heiße mich über das Wasser zu dir kommen. Er sprach: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich, und als er zu sinken begann, schrie er: Herr, rette mich. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest, und er sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sagten: Ja, du bist wirklich Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, es gibt Tage, da hat Jesus von allem genug. Da zieht er sich zurück und will nichts mehr wissen vom irdischen Trubel, einfach mal Abstand gewinnen, keinen mehr sehen, ungestört sein. Zuvor hat er die 5000 gespeist, davor zu ihnen gesprochen, lange gesprochen. Bis sie alle verabschiedet sind, vergeht Zeit. Ich kenne das. Mit der Hälfte noch ein kurzes Schwätzchen beim Gehen. Danach ist er rechtschaffen müde. Eigentlich schon davor. Ich bin froh, dass wir nicht 5000 sind. Manchmal auch nicht. Wer weiß, welche Pläne die Jünger noch haben nach diesem anstrengenden Tag. Für sie war es nicht so anstrengend wie für Jesus. Sie haben einen inspirierten Vortrag gehört, sie haben ein Wunder erlebt, sie haben was gegessen, sie haben auf der grünen Wiese gechillt. Vielleicht wollen sie noch ein bisschen am Lagerfeuer mit Jesus den Tag ausklingen lassen, Revue passieren lassen, was geschehen ist, ein paar Lieder singen und das Brot aus den 12 Körben im Feuer rösten. Aber Jesus will keinen mehr sehen. Er drängt seine Jünger, heißt es da, er drängt sie, ins Boot zu steigen. Fahrt schon mal voraus ans andere Ufer, ich komme später hinterher. Ja, wie denn? Am Ufer entlang zu Fuß, das dauert doch viel länger. Das Boot ist weg. Naja, wenn der Meister es befiehlt, dann macht man's halt. So klettert Jesus in der Abenddämmerung auf seinen Betberg, während die Jünger zum Seeufer hinuntergehen und das Boot ins Wasser schieben. Der See Genezareth ist ein tückisches Gewässer. Friedlich und glatt liegt er da meistens, doch von einem Moment auf den anderen können Fallwinde von den umliegenden Bergen lebensbedrohliche Stürme aus dem Nichts entstehen lassen. So auch jetzt. Die Jünger fahren vom Nordwestufer aus Richtung Osten und der Wind bläst ihnen von den Golanhöhen entgegen. 6 bis 8 Stunden braucht man normalerweise für die Überfahrt. Heute dauert's länger. Der Morgen graut schon, als sie immer noch verzweifelt gegen Wind und Wellen ankämpfen, und Jesus ist nicht im Boot. Was für eine Situation. Stell dir mal vor, Jesus entschwindet in die Dunkelheit und drängt dich zuvor, noch schnell loszurudern in die Nacht ohne ihn. Du hättest ihn lieber dabei, aber wenn er meint, du könntest auch ohne ihn klarkommen, na gut. Du stößt dich vom Ufer ab und fährst mit dem schwankenden Boot auf den schwarzen Abgrund hinaus. Du traust dich was. Du ziehst in eine neue Stadt, du beginnst eine neue Arbeit, eine neue Beziehung, nimmst ein Projekt in Angriff, du gibst etwas auf, du fängst etwas an, weil Jesus dich dazu gedrängt hat, von innen oder von außen, durch einen vertrauten Menschen, durch einen heiligen Zufall oder eine Intuition. So etwas kommt gelegentlich vor, nicht oft, aber an so bestimmten Weggabelungen des Lebens. Und da muss man sich entscheiden, will ich etwas Neues wagen oder das Bekannte bewahren? Losgehen auf das Geheiß Jesu, ohne ihn unterwegs zu spüren, das ist eine Vertrauensübung. Kein Anfängerlevel, eher fortgeschrittenes Niveau. Für die, die wissen, der Meister hat mich im Blick, auch wenn ich ihn nicht im Blick habe. Manchmal schickt er mich los. Und dann ist er einfach weg. Vielleicht nur gefühlt. Aber ich sehe und höre nichts mehr von ihm und fühle mich ganz auf mich allein gestellt. So will er es. Er ist nicht ewig meine Nanny, die mich an der Hand führt. Irgendwann wird er mir zum Life-Coach, der mich fit machen will für ein Leben, das etwas riskiert. Die Jünger rackern sich ab. Gegen die Urkräfte der Natur in der dunkelsten Nacht bis zum Morgengrauen. Und er, der auf dem Wasser gehen kann, hat ihnen vielleicht den Sturm sogar selbst an den Hals bestellt oder ihn zumindest nicht verhindert. Wenn ihm Wind und Wellen gehorchen, wie es in Kapitel 8 nach der Sturmstillung hieß, dann hat er wohl nicht nur die Kontrolle über den Ausschalter, sondern auch über den Anschalter. Kann es sein, dass mancher Sturm, der uns entgegenbläst, kein ärgerlicher Zufall ist und keine teuflische Anfechtung, sondern eine Coaching-Übung des Meisters selbst? Es bleibt nicht beim Sturm allein. Jesus erscheint seinen Jüngern mitten im Sturm. Wo er nicht sein kann, da ist er plötzlich, als wäre er ein Gespenst, ein Hirngespinst. Die Ruderer erschrecken sich fast zu Tode. Zur Angst vor dem Ertrinken kommt die Angst vor den Gespenstern der Nacht. Sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sogleich. Bevor Jesus irgendetwas anderes macht, bemerkt er die Angst der Jünger und reagiert darauf. Das ist das Erste und Wichtigste für ihn. Seid getrost, seid getröstet, seid beruhigt. Euer Helfer ist da, wo ihr ihn nicht erwartet. Euer Sturm lässt ihn unbeeindruckt. Er behält die Ruhe und den Überblick. Er kommt als derselbe, der sich Mose als der Ich Bin vorgestellt hat, der das Meer geteilt hat und die Kinder Israels hindurchgeführt hat. Er sieht auch unsere Angst und Not und richtet sogleich sein tröstendes Wort an uns. Das Wort, das uns das Fürchten austreibt. Mag sein, dass er sich heute anderer bedient, um Menschen in stürmischer Lebenslage sein Fürchte dich nicht auszurichten. Seine Kirche, wir, sind beauftragt, diese Botschaft zu verbreiten. Auch wenn es noch so sehr bläst und lärmt, er hat dich im Blick. Und er sorgt dafür, dass du sicher ans Ufer kommst. Fürchte dich nicht. Ich möchte gerne glauben, dass er das öfter so macht wie in dieser Geschichte. Dass er kommt, wenn ich mich abmühe, wenn der Wind mir entgegenbläst und ich nicht vorwärts komme, wenn ich zu scheitern drohe, dass Jesus dann zu mir käme irgendwie und einfach über das hinwegschreiten würde, was mir so viel Mühe macht und dass er mir Mut machte. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem kein gutes Verhältnis hinbekomme, so sehr ich mich auch mühe, immer wieder reden wir aneinander vorbei, verletzen einander, finden keinen Frieden. So etwas gibt es viel zu oft. Dass er dann zu mir käme und mich beruhigte. Oder wenn der Selbstzweifel mir entgegenbläst und mir ins Ohr brüllt: Du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist es nicht wert. Wenn er dann doch da wäre, wo er nicht sein kann, eigentlich über dem Abgrund meiner Seele und mich sehen könnte in meiner Todesangst und kraftlosen Mühe. Im Markus-Evangelium ist an dieser Stelle Schluss, aber Matthäus erzählt noch weiter. Nicht genug damit, dass Jesus auf dem Wasser geht und sich damit als Sohn Gottes ausweist. Petrus kommt jetzt ins Spiel. Er will das auch. Herr, wenn du es bist, so heiße mich über das Wasser zu dir kommen. Das Ganze wird jetzt fast ein bisschen absurd. Petrus hat wohl als einziger verstanden, was da gerade läuft. Dass Jesus seine Jünger in den Sturm geschickt hat, um sie etwas zu lehren. Petrus ist ein intuitiver Mensch. Er handelt erst und denkt hinterher. Das findet man an vielen Stellen. Er legt aber als erster seine Angst ab, weil er merkt, das ist jetzt hier gefragt. Und er fordert das vermeintliche Gespenst heraus. Herr, wenn du es bist. Petrus hätte ja eine Menge sagen können in dieser Situation. Herr, rette uns, wir gehen unter, so wie bei der Sturmstillung oder davor. Oder Herr, sprich nur ein Wort und dieser Sturm ist gestillt. Aber Petrus verliert wirklich die Angst. Er guckt von sich weg. Herr, wenn du es bist. Er wendet die Aufmerksamkeit vom Sturm und der Gefahr weg zu Jesus hin. Mitten im Sturm merkt er, dass es möglich ist, vom Sturm unberührt zu bleiben, so wie Jesus. Petrus denkt out of the boat, wenn man so will. Wenn der Schöpfer und Erlöser der Welt zu mir kommt, dann ist die Welt kein bedrohlicher Ort mehr, so sehr es auch stürmt. Dann kann ich Vertrauen haben und das Unmögliche wagen. Jesus stillt also zuerst den Sturm in Petrus. Diese Geschichte ist so etwas wie eine Fortsetzung der Sturmstillungsgeschichte, ein nächster Schritt. Die griechischen Philosophen hätten hier ihr Ideal der Ataraxia wiedererkannt, der Unerschütterlichkeit und Seelenruhe. Die wollten sie erreichen durch Erkenntnis und Übung. Matthäus formuliert dasselbe Ideal im Bild und gibt zu verstehen, vielleicht auch als Seitenhieb auf die Philosophen, wir erreichen diese Seelenruhe nicht aus uns selbst. Da können wir üben, wie wir wollen. Wir brauchen zuerst den, der uns von außen sein Fürchte dich nicht zuruft, der die Seelenruhe in uns hineinruft. Seelenruhe ist auch ein christliches Ideal. Der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart hat das schöne Wort Gelassenheit dafür geprägt. Man muss erst lassen können, um gelassen zu sein, sagt Meister Eckhart. Dafür braucht es den, der uns das Lassen lehrt und viel Übung, es dann auch zu tun. Petrus lässt seine Angst tatsächlich los und er fordert Jesus heraus mit einer Wenn-Dann-Frage. Wenn du es bist, dann lass mich doch kommen. Wie war das noch? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versucht Petrus Jesus nicht hier und fordert ihn genauso zu einem Wunder heraus, wie der Teufel es bei Jesus in der Wüste tut? Das klingt tatsächlich ganz ähnlich, aber es ist etwas komplett anderes. Denn Petrus will Jesus nicht von seinem Weg abbringen, er will ihm nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Das ist ein großer Unterschied. Das Wunder, das dann geschieht, tut gar nicht Jesus, sondern es geschieht an Petrus und mit Petrus. Jesus sagt nur ein Wort, komm. Dieses kleine Wörtchen macht Petrus Mut, im Blick auf Jesus das Unmögliche zu wagen. Die Geschichte schaltet jetzt in Zeitlupe, so wie die Kamera bei den olympischen Eiskunstläufern. Wenn die ihre Pirouetten drehen, dann kommt die Zeitlupe, damit man mitzählen kann, wie viele es sind und damit man sehen kann, wie toll sie ihren Körper beherrschen. Als Jesus zu Petrus sagt, komm, da beginnt bei Petrus die Zeitlupe. Mitten im Sturm steckt er seinen Fuß aus dem Boot und setzt sie auf die tosende Wasseroberfläche. Jeder weiß, dass ein Mensch nicht auf dem Wasser stehen oder gehen kann. Der Fuß findet keinen Halt und taucht ins Wasser ein. Aber da ist etwas, das ihm Halt gibt. sein Gewicht trägt und ihm erlaubt aufzutreten und den ganzen Körper mitzunehmen hinaus auf das Wasser. Es gibt sicher Menschen, die an dieser Stelle abwinken und sagen, ach komm, das gibt's nicht. Ist ein Märchen, hör auf. Andere trauen dem Schöpfer der Naturgesetze auch deren übernatürliche Außerkraftsetzung zu. Wieder andere sagen, schau doch mal auf die Literaturgattung Wundergeschichte, die will doch hier keinen historischen Bericht geben. Ich habe irgendwann die Lust verloren, darüber zu streiten. Es ist Heilige Schrift, ihr Lieben. Und damit uns die Heilige Schrift anspricht, müssen wir hören auf das Zeitlose und Allgemeingültige in ihr. Wir sind wie Petrus. Was ihm geschieht, das kann in einem übertragenen Sinne auch uns geschehen. Wer es in einem wörtlichen Sinne ausprobieren möchte, der sollte Badesachen anziehen. Ob wir das auch können, mitten im Sturm umschalten, von Angst auf Vertrauen? Herr, wenn du es bist, dann gib mir doch einen Impuls, eine Idee, einen Gedanken, eine Zuversicht, dass ich meinen Fuß dahin setze, wo ich mir sicher bin, unterzugehen. Ich habe als Student jahrelang gedacht, ich schaffe es nicht, mein Studium zu beenden. Ich hatte eine Riesenangst vor den mündlichen Prüfungen. Da gehe ich unter, dachte ich, das ist sicher. Das war nicht nur die normale Angst, die jeder mehr oder weniger vor Prüfungen hat. Tiefe Prägungen haben sich da bei mir zu Wort gemeldet. Mein Vater hatte das Gymnasium ohne mittlere Reife verlassen. Beruflich hat er viel Pech gehabt und wenig auf die Reihe bekommen. Und er ist früh gestorben. Und ich hatte jahrelang eine Stimme in mir, die mir sagte, du bist wie dein Vater. Du schaffst es auch nicht. Du bist zum Scheitern verurteilt. Vielleicht kennt ihr solche inneren Stimmen, die von irgendwoher kommen und die man nicht so einfach abschalten kann, weil sie so tief hängen. Mitten in diesen inneren Gegenwind, den ich da erlebt habe, kam mir ein Mitstudent zu Hilfe. Henning war sein Name. Wir haben uns zusammengetan und auf ganz wunderbare Weise zusammen auf die Prüfungen gelernt. Sowas habe ich vorher und nachher nie mehr erlebt. Wir haben uns immer wieder gegenseitig zu verstehen gegeben, fürchte dich nicht, komm, du kannst auf diesem bedrohlichen Wasser gehen. Und wirklich, so war es auch. Ich war zu diesen mündlichen Prüfungen gelassen wie nie und habe von sieben Fächern 4 Einsen bekommen. Ich war nie ein Einserkandidat, weder in der Schule noch in der Studienzeit, aber an diesem Tag bin ich auf dem Wasser gegangen. Die Erleichterung am Ende dieser Prüfungen war nicht in Worte zu fassen. Und die Freude darüber, dass ich es gewagt hatte, was mir so lange unmöglich schien, das Studium zu beenden. Könnten wir einander nicht auch öfter Mut machen, aus dem ängstlichen Rudern auszusteigen, damit wir das Erschreckende unter die Füße bekommen, das uns vielleicht schon so lange quält? Petrus macht die gute Erfahrung, dass im Vertrauen auf Jesus möglich wird, was er nie für möglich gehalten hatte. Ich sehe ihn vor meinem geistigen Auge in Zeitlupe, wie er beglückt und zugleich verwirrt einen Schritt vor den anderen setzt, auf Jesus zu. Er sieht ihn und dann sieht er, der Sturm ist auch noch da und bläst mit unverminderter Gewalt. Und da verliert er den Mut. Und dann geht er unter, auch in Zeitlupe. Die Angst ist wieder da. Zu unwirklich ist das, was er da gerade tut. Er kann immerhin noch schreien. Zeitlupe. Herr, rette mich. Dann kommt das zweite sogleich in diesem Text. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest. Und mit einem Augenzwinkern, so lese ich das jedenfalls, sagt Jesus zu Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus hat diesmal sein Wasserlaufexamen noch nicht bestanden. Es war der erste Versuch. aber er hat eine Glaubenserfahrung gemacht. Der Sturm hat die ganze Zeit weitergeblasen. Erst als Jesus und Petrus ins Boot steigen, legt sich der Sturm. Jetzt kommen die anderen Jünger plötzlich in den Blick. Die haben nur zugesehen, was sich da mitten im Sturm für unwirkliche Szenen abgespielt haben vor ihren Augen. Und jetzt fallen sie vor Jesus nieder und bekennen ihn als den Sohn Gottes. Anbetung und Bekenntnis, das ist auch gut und wichtig. Aber sie ersetzen nicht das Wagnis des Glaubens, des Vertrauens auf den, der uns mitten im Sturm auf das schäumende Wasser hinausruft. Wie würdest du reagieren, wenn er dich heute ruft? Amen.